SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler. Guten Morgen. Die Fahndung nach den beiden mutmaßlichen RAF-Terroristen Garwig und Staub läuft weiter. Am Abend hat die Polizei eine Wohnung in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es gab aber nach Angaben des Landeskriminalamts Niedersachsen keine Festnahmen. Janine Artist berichtet.
Wie eine Sprecherin mitteilte, hielt sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung niemand in der Wohnung auf. Die Räume würden nun kriminaltechnisch untersucht. Die Wohnung liegt nur 2 Kilometer entfernt von dem Gelände, auf dem gestern früh bei einer Razzia ein Bauwagen sichergestellt worden war. Dieser hatte nach Erkenntnissen der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit dem gesuchten Burkhard Garwig als Unterkunft gedient. In der vergangenen Woche war die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Klette in Berlin festgenommen worden. Sie war gemeinsam mit Garwig und Staub vor mehr als 30 Jahren untergetaucht.
Die Aufregung in der deutschen Sicherheitspolitik ist groß, seit der russische Staatssender RT ein internes Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere veröffentlicht hat. Bundeswehr und Bundesregierung sind einigermaßen bloßgestellt. Torben Ostermann berichtet über die politischen Reaktionen vom Wochenende.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius warnt davor, sich jetzt innenpolitisch über den Spionagevorfall zu zerstreiten. Das würde aus seiner Sicht nur Putin in die Hände spielen. Dem russischen Machthaber wirft er vor, Informationskriege zu führen, auch gegen Deutschland. Und während Pistorius den Vorfall nun schnell aufklären will, kommt Kritik von der Opposition. Innerhalb der CDU wird unter anderem über einen möglichen Untersuchungsausschuss gesprochen. Andere fordern, dass sich der Kanzler im zuständigen Ausschuss den Fragen der Abgeordneten stellt. Personelle Konsequenzen will Pistorius vorerst nicht ziehen, schloss das aber auch nicht aus. Die Entscheidung dürfte vor allem mit dem Ergebnis der internen Untersuchung zusammenhängen und dieses Ergebnis soll in dieser Woche vorgestellt werden.
Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der US-Republikaner hat die frühere UN-Botschafterin Haley ihren ersten Sieg eingefahren im Duell gegen Ex-Präsident Trump. Sie hat sich bei der parteiinternen Abstimmung in Washington D.C. durchgesetzt, kam auf 63% der Stimmen, Trump auf nur 33%. Das Ergebnis aber ist eher ein symbolischer Erfolg. Trump liegt bei den delegierten Stimmen deutlich vorn. In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim zu Hause mit 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen und damit den Vorsprung in der Tabelle auf 3 Punkte ausgebaut. Beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ist die Situation komplett aus dem Ruder gelaufen. Bei Ausschreitungen wurden 2 Beamte, 2 Polizisten verletzt. Ein Ordner wurde bewusstlos geschlagen. Die Polizei ermittelt gegen 10 Menschen. 2 von ihnen befinden sich in Polizeigewahrsam. Demnach wurden Pyrotechnik, Fahrräder, Äste und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es wird bewölkt heute, dicke Wolken sind unterwegs, vereinzelt fällt ein bisschen Regen oder Sprühregen. In Tauberfranken und Ostwürttemberg zeigt sich anfangs noch die Sonne, ansonsten eher grau und auch nicht mehr so mild wie am Wochenende. In der Spitze gibt es heute 6 Grad im Schwarzwald, 12 in Rheinhessen und 13 Grad am Main.
SWR aktuell Service.
Mit ein paar Klicks ein bisschen was Gutes zu tun ist relativ einfach. Im Internet gibt es zig Seiten, auf denen wir online spenden können. GoFundMe oder Better Place gehören sicherlich zu den bekanntesten. Da kann man nicht nur für Hilfsorganisationen Geld geben, sondern auch direkt für andere Menschen, zum Beispiel für ein krankes Kind oder für Menschen, die einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten haben. Ist das denn aber alles seriös? Darüber habe ich mit Burkhard Wilke gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, das solche Spendenorganisationen überprüft. Fangen wir mal mit GoFundMe an, eine der größten Crowdfunding-Plattformen der Welt. Wie sicher kann ich denn da sein, dass mein Geld bei den Empfängern ankommt?
Bei GoFundMe muss man zunächst einmal unterscheiden, dass dort sowohl Spendenaufrufe von und für Privatpersonen veröffentlicht werden, als auch Aufrufe von gemeinnützigen Organisationen. Die Plattform erleichtert es leider nicht wirklich, den Unterschied zu erkennen. Und das ist durchaus ein wichtiger Unterschied, denn bei als gemeinnützig anerkannten Organisationen hier in Deutschland weiß ich immerhin, dass das Finanzamt mindestens alle 3 Jahre sich die Finanzen genauer ansieht und von daher eben bewusst diesen Status der Gemeinnützigkeit nach Prüfung zuerkennt. Bei privaten Personen gibt es diese Art von Sicherheit nicht und da kann man eigentlich sagen und empfehlen, dass man solchen privaten Spendenaufrufen eigentlich nur dann folgen und diese nur dann unterstützen sollte, wenn man die Aufrufenden und auch die Betroffenen unmittelbar persönlich kennt.
Und an die gemeinnützigen Organisationen spende ich dann am besten direkt und umgehe solche Plattformen?
Richtig, also insgesamt ist es unsere Empfehlung, wenn man eine seriöse Organisation schon ausfindig gemacht hat, dann ist es eigentlich immer besser, dieser Organisation die Spende direkt zu überweisen als normale Banküberweisung, dann fallen nur minimale Verwaltungskosten und Bankgebühren an. Bei den Plattformen kann sich das mit den Gebühren unter Umständen ziemlich summieren.
Das heißt, da sind dann noch Provisionen dabei. In welcher Höhe ungefähr?
Also zum einen ist klar, eine solche Plattform muss selbst auch Geld haben, um überhaupt wirken und arbeiten zu können. Schon deshalb sollten die Spender und Spenderinnen für sich unterscheiden, ist es wirklich nötig, diese Plattform zu nutzen? Und wenn sie sie dann nutzt, weil sie vielleicht auf eigene Recherche eben nicht so gut an eine Organisation kommt, dann sollte man schauen in den Bedingungen. Das sind in der Regel zwischen 2 und 3%, die per se schon mal abgehen. Und dann ist außerdem im Spendenvorgang häufig noch ein freiwilliger Beitrag voreingestellt. Das können durchaus schon mal 10, 15, 16% sein. Das sollte man dann auf alle Fälle so verändern, wie man selbst für richtig und angemessen hält, also unter Umständen auf 0 reduzieren.
Wenn ich aber nun vielleicht tatsächlich gar nicht an eine gemeinnützige Organisation spenden will, sondern ich habe einen konkreten Fall vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass ich sage, da ist eine Familie, die haben ein schweres Unglück erfahren, denen ist das Haus abgebrannt oder eignet sich für so etwas denn eine solche Plattform?
Also zum einen, wenn den Nachbarn das Haus abgebrannt ist, dann kann ich natürlich auch zu denen hingehen und denen selbst Geld geben. Wenn ich die Menschen persönlich kenne, aber die Entfernung räumlich etwas größer ist, in diesen speziellen Fällen kann so eine Plattform natürlich helfen. Auch hier geht ein gewisser Prozentsatz dann ab. Aber wenn die Voraussetzung gegeben ist, ich kenne die Betroffenen, ich vertraue ihnen, dann kann das in diesen Fällen eben eine gewisse Erleichterung sein. Aber nur unter genau dieser Voraussetzung. Das heißt, dass hier wirklich eine sehr kurze und tragfähige Vertrauen besteht.
Burkhard Wilke, der Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Da geht es heute um die Frage, ob bei der Bahn wieder gestreikt wird und wenn ja, wann und wie lange. Antworten auf diese Fragen könnte es heute geben. Jan Busche berichtet.
Heute Vormittag sind Fahrgäste der Bahn vielleicht schlauer, denn dann will Gewerkschaftschef Weselski vor die Presse treten. Aber noch ist nicht klar, ob er dort auch einen neuen Streik schon konkret ankündigt. Ende Januar war zuletzt gestreikt worden. 5 Tage lang blieben die meisten Züge stehen. Danach hatten sich beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch gesetzt. Bis letzten Donnerstag. Da waren die Tarifgespräche wieder gescheitert. Größter Streitpunkt seit Monaten. Die GDL will, dass die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden sinkt, bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das ab. Sie hatte öffentlich vor längerem ein neues Arbeitszeitwahlmodell vorgeschlagen.
Am Landgericht Frankfurt beginnt heute der Prozess um die Fußball-Weltmeisterschaft von 2006. Die ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach und ein weiterer früherer Funktionär müssen sich wegen Steuerhinterziehung verantworten. Was genau sie gemacht haben sollen, erklärt unsere Reporterin Heike Borufka.
Es geht noch einmal um die Vergabe der WM und natürlich auch um die Frage, war die WM gekauft? Obwohl das nicht das Thema dieses Prozesses ist, sondern da geht es darum, sind Steuern hinterzogen worden? Ja, sagt die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Der DFB habe in seiner Steuererklärung 6,7 Millionen Euro als Betriebsausgaben deklariert für eine angebliche WM-Gala, die es nie gab und die auch nie geplant war. Diese 6,7 Millionen Euro hat WM-Organisationschef Beckenbauer als Darlehen von Adidas-Chef Dreyfus erhalten. Ob das Schmiergeld war, ist nie geklärt worden.
In Frankreich steht heute Abend eine richtungsweisende Entscheidung an. Der Kongress, das Gremium aus beiden Parlamentskammern, will beschließen, dass die, Zitat, garantierte Freiheit auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung festgeschrieben wird. Damit wäre Frankreich das erste Land weltweit, das diesen Schritt geht. Caroline Düller berichtet aus Paris.
Der Text soll wörtlich die garantierte Freiheit der Frau, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, in der Verfassung festschreiben. Die Formulierung war ein Kompromiss, um auch die Zustimmung des konservativen politischen Lagers zu gewinnen. Manche Frauenrechtsorganisationen kritisieren das. Aus ihrer Sicht verwässert der Begriff Freiheit das Projekt. Sie hätten sich stattdessen explizit das Recht auf Abtreibung in der Verfassung gewünscht. Der Schritt hat vor allem einen symbolischen Charakter, denn in Frankreich sind Schwangerschaftsabbrüche seit 1975 legal. Eine Festschreibung in der Verfassung dürfte es aber schwieriger machen, dieses Recht zu beschneiden.
Der Bundeskanzler kommt heute wieder nach Baden-Württemberg. Letzte Woche war Olaf Scholz zum Spatenstich für einen neuen Freiburger Stadtteil da. Heute früh ist er in Sindelfingen unterwegs, erst in einer Berufsschule und später dann im Mercedes-Benz-Werk. Und in Berlin könnte sich diese Woche einiges in Sachen Rente tun.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Rentenpaket 2 soll kommen. Darin soll das Rentenniveau bis zum Jahr 2029 auf 48% festgeschrieben werden. Seit Monaten wird darüber diskutiert. Im Februar sollte es eigentlich schon vorgestellt werden. Und jetzt heißt es, diese Woche sei es soweit. Unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann fragt sich, ob sich das lange Warten wohl gelohnt hat.
Gut Ding will Weile haben. Was lange währt, wird endlich gut. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Redewendungen gibt's genug für Momente, in denen es mal wieder länger dauert. Während man aufs neue Rentenpaket wartet zum Beispiel. Und das tut man. Seit Monaten. Die Zeit drängt. In den kommenden Jahren gehen die geburtenstarken Boomer-Jahrgänge in Rente. Immer weniger Arbeitskräfte müssen dann für immer mehr Senioren zahlen. Damit das Rentenniveau nicht sinkt, braucht es Lösungen. Die wollen Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner jetzt vorstellen. Ein zentraler Punkt im Rentenpaket 2 soll das Generationenkapital sein. Der Staat schiebt Geld in einen Fonds und zahlt mit der Rendite die Renten. Klingt einleuchtend. Und dass die Minister das Paket gemeinsam vorstellen, erweckt den Eindruck, als wäre sich die Koalition mal einig. Ob die Redewendungen wohl recht behalten und sich das lange Warten gelohnt hat? Ich mag erst dran glauben, wenn ich sehe, und übe mich in Geduld. Ich habe ja Zeit. Ich muss ja noch 30 Jahre arbeiten.
Die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.